hier ist Dirk Nowitzki von Dallas Mavericks und ihr hört M94.5.
Buzzer Beat.
Was für ein Monsterblock!
Hip-Hop und Basketball.
Für drei! Und ruhig bleiben.
Servus und grüß Gott hier zu Buzzer Beat. Mein Name ist Philipp Knappe und ja, wir haben es mal wieder geschafft, uns hinzusetzen, um eine ja, kleine, aber feine Folge aufzunehmen. Heute mit Louis Kochendörfer. King Louis, schön, dass du da bist.
Danke, Fippes, grüß dich.
Gibt's dein Comeback nach der Draft-Wrap-Up? Es war ja Post-Draft, die Folge, die wir gemacht haben.
Hui, ganz schön lange her.
Wie ist es, wieder hier zu sein?
Ja, es ist eine große Ehre. Vielen, vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf. Nach so langer Zeit, in der ich einfach übergangen wurde.
So, der Louis nie hat da Zeit und sagt jetzt hier solche Sachen. Nee, auf jeden Fall schön, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wir schauen heute ja mehr auf den Westen, aber auch ein bisschen auf den Osten dann hinten raus. Und ja, fangen an mit dem Team der letzten Jahre, das ja auf einmal vor einer ganz anderen oder wirklich radikal anderen Saison stehen könnte, als man das vielleicht gedacht hat. Und zwar den Golden State Warriors. Das ist auch Louis' Team.
Das ist richtig, ja. Meine geliebten Golden State Warriors, oder was heißt geliebten, ist ja im Grunde genommen, sag ich mal, bei mir zumindest so, dass ich dadurch, dass ich noch nie in den Staaten war, mich aber für den Sport interessiere, ist das ja alles, also sei es jetzt NFL, NBA oder NHL oder so, sehr, sehr spielerbasiert. Also
seit KD weg ist, hat Louis auch seinen Pulli weggeworfen.
Das stimmt nicht. Nee, ist schon sehr, sehr lange hier Steph Curry als mein absoluter Lieblingsspieler.
Und bleiben wir gleich bei ihm, weil Steph Curry jetzt eben verletzt ausfällt. Der hat sich die linke Hand gebrochen, zum Glück nicht die Wurfhand, wurde auch schon operiert. 3 Monate wird er fehlen.
Zwei bis drei Monate, ja.
Ja, ich denke mal auch.
Denken Sie, werden es ruhig angehen lassen.
Absolut, aber wir sind trotzdem bei dem Thema und das ist ja jetzt die große Frage und wird ja gerade auch viel diskutiert. Okay, wie gehen jetzt die Warriors halt, Entschuldigung, diese Saison an? Weil man hat Curry, man wird ihn jetzt zurückbekommen. Dann sagen wir, es sind 3 Monate, 2,5, wie auch immer. Operation ist gut verlaufen. Ich denke mal, dadurch, dass es nicht die Wurfhand ist, wird es ja jetzt auch keine Riesenkomplikation geben. Also wie sollte er nicht, wenn der Knochen wieder heil ist, nicht einen Ball in die Hand nehmen können? Und da muss man wirklich gucken, wie man mit Steph Curry dann eben umgeht den Rest der Saison. Klay Thompson wird die ganze Saison verpassen. Kerr hat das auch nochmal gesagt. Was glaubst du, wie gehen sie ran?
Ja, da Load Management gerade eben ja eh so das Lieblingswort ist in der NBA, so gefühlt. Jeder redet über Load Management, jetzt wird sogar RJ Barrett vorgeworfen, er würde zu viel spielen. Insofern denke ich, dass die Warriors da auch sehr, sehr ruhig angehen werden lassen mit Curry. Kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt dann doch wirklich darauf schielen, im Draft 2020 recht gute Chancen haben, einen hohen Pick zu kriegen. Und dann hängt vieles davon ab, also ich sag mal hier Bob Myers und Joe Lacob, die beiden Owner der Warriors, das ist natürlich sehr, also sie sind beide bekannt dafür, dass sie durchaus auch mal proaktiv handeln und beide auch mal wirklich auch unorthodox und so ihr Team zusammenstellen. Wofür sie allerdings nicht bekannt sind, ist, dass sie so während der Saison ihr Team umstellen. Was dann wiederum dagegen sprechen würde, dass zum Beispiel D'Lo, also D'Angelo Russell, während der Saison irgendwo hingetradet wird, was ich mir jedoch ja auch ganz gut vorstellen kann. Insofern ist es so ein bisschen eigentlich nur Spekulieren, meine Meinung. Ich glaube, dass die Warriors am besten daran tun werden, wenn sie diese Saison abschenken. Weil ob sie jetzt 40-42 oder 7 zu 71, keine Ahnung, also einfach 10 zu 72 oder so abschließen.
Louis hat große Probleme im Mathe-Zahlenbereich bis 100.
7 und 75, so
ja, nämlich. Genau, da war was.
Wie gesagt, es ergibt keinen Unterschied. Also eigentlich ergibt es einen sehr, sehr großen Unterschied, als dass du halt einfach für die Zukunft dich besser aufstellst.
Vor allem ergibt es insofern einen großen Unterschied, dass sie wenn sie, also es hätte passieren können, wenn sie in die Playoffs kommen, dass sie halt ihren Erstrundpick nächstes Jahr verlieren.
Haben die Nets, der ist Top 20 protected.
Genau, und der war ja eben Teil des D'Angelo Russell Trades. Der wird dann auf nächstes Jahr verschoben. Momentan, wenn die Warriors ungefähr weiter in der Richtung spielen und allzu viele Siege sollte man sich, denke ich, nicht erwarten, weil es halt keinen Sinn ergibt, ja, wie du schon gesagt hast.
Klay Thompson ist für die ganze Saison raus.
Genau.
Haben sie zumindest gesagt, hat Steve Kerr vor der Saison und jetzt, glaube ich, letztens auch nochmal bekräftigt.
Ja, ich glaube, es ist halt auch was, wenn alle fit, oder klar, bei Clay war es ja dann irgendwie relativ früh klar, dass es wohl zumindest den Großteil der Saison nichts wird, aber wenn Curry jetzt fit geblieben wäre, dann hätte man sich vielleicht schon anschauen können, okay, ist D'Angelo Russell ein Typ, der neben Curry passt, der da irgendwie in dieses ganze Warriors-Ding reinpasst. Jetzt glaube ich auch, dass wir vielleicht auch schon dann, wenn er wieder eben tradebar ist, beziehungsweise dann halt so Trade-Letter dieses Jahr,
Dezember, ja.
Genau, dass wir vielleicht da noch vielleicht sogar einen Trade sehen oder dass man vielleicht tatsächlich auch guckt, wenn Klay Thompson zurückkommt, dieses Jahr, wenn, also nicht dieses Jahr, aber diese Saison, wenn überhaupt, dass man sich dann vielleicht anguckt, wie die drei harmonieren, aber was hat das für einen Wert, ja? Weil ich meine, wenn man dann zum Ende der Saison, wenn man sowieso schon viel verloren hat, dann reinguckt, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Mit Curry muss man jetzt auch mal gucken, wie man eben umgeht. Klar, in den nächsten Monaten wird es eher die D'Angelo Russell Show dann sein, beziehungsweise man guckt halt auch, wer von den Youngstern, können wir vielleicht auch gleich noch drüber reden, ja, da dann vielleicht eine Rolle auch in Zukunft spielen kann. Aber ich glaube, dass man bei Curry auch wirklich gucken wird, ja, du hast es angesprochen, der wird sicherlich den Kawhi-Weg gehen, keine Back-to-Backs, genau, vielleicht eine harte Minuten Restriktion drauf, um dann einfach ja sich ihn ein bisschen fit zu halten für die nächsten Jahre.
Hat er auch viel, wie gesagt, Knöchel, was weiß ich alles da am Knie und jetzt eben auch noch Hand. Nichtsdestotrotz finde ich es, weil ja viele jetzt davon sprechen, okay, ja, es ist die, boah, es könnte eine Riesenchance sein, es könnte genauso wie die 96er Spurs sein, die damals hier David Robinson verletzt sich und die draften Tim Duncan und zack, bumm, die nächste Dynastie oder die Dynastie hat sich verlängert. Und
man darf auch nicht vergessen, dass die Warriors schon nicht ganz verkehrt gedraftet haben in den letzten Jahren.
Die draften sehr, sehr, sehr gut.
Also deshalb glaube ich, dass man da auch sich auf einen Erstrundpick, der in Golden State bleibt, nächstes Jahr durchaus freuen kann.
Ja, also ich finde dieser Vergleich mit den Spurs, der ist schon ganz gut, finde ich. Also mit den 96er Spurs. Und wie du sagst, die Warriors draften extrem gut und die haben einfach schon ein saugeiles Team generell, wenn die fit sind. Klay Thompson kommt nächste Saison hoffentlich rund erneuert wieder. Draymond Green.
Bei ihm mache ich mir eigentlich auch nicht so große Sorgen.
Ja,
also zum Beispiel,
Kreuzbandriss, ja.
Also ich glaube schon, dass er auch ein Typ ist, der das wegsteckt, der sich da zurückkämpft. Und ich meine, wie gesagt, Kreuzbandriss, ja ey, also das ist ja
ist
heutzutage
kein... Achillesferse. Achillessehne. Ja. Und dann finde ich es eben noch ganz interessant, einfach so, was sich da so den Warriors eben, wie gesagt, für Möglichkeiten aufbieten. Sie können sagen, okay, wir wollen mit D'Lo weitermachen. Dann testen sie es ein bisschen, wie das mit Steph und D'Lo funktioniert, wenn Steph zurückkommt. Sie können aber auch sagen, okay, wir gehen all in, was weiß ich, und setzen komplett auf junge Spieler plus unsere drei Veterans und oder unsere drei Superstars, halt Draymond Green, Klay Thompson und Steph Curry. Und traden halt D'Lo zu...
Okay, wow,
zu
drei Superstars gleich.
Ja.
Ja. Klay Thompson, Superstar? Ein NBA-Superstar?
Auf jeden Fall. Das ist beste, ich würde sagen, der beste Shooting Guard der Liga.
Wirklich?
Ja.
Neben James Harden?
Okay, nach James Harden. Nach James Harden.
Okay.
Aber James Harden spielt ja mehr auf der Eins in letzter Zeit. Gut, jetzt mit Russell.
Ja.
Aber ja, mit Klay Thompson.
Sagen wir so, Klay Thompson.
Ja, ich würde sogar denken, ja, Klay Thompson ist offensiv vielleicht nicht so versiert wie James Harden. James Harden ist ein Once-in-a-Lifetime-Offensivspieler, aber defensiv ist...
Ja, da brauchen wir jetzt bei Harden natürlich auch nicht zu bereden.
Ja, also insofern steht Klay Thompson, James Harden in nicht so viel nach, sagen wir es so.
Ja, also.
Und wer hat 37 Punkte in einem Viertel geworfen?
Ja, gut, okay, das ist jetzt hier.
Nein,
das ist
Aktionismus, so, ja, ich weiß.
Game 6 Clay ist auf jeden Fall ein Superstar. Das kann man sagen.
Ja, gegen wen haben die da gespielt? Ah, ja.
Spiel 6 permanent.
Ja, meistens also, gegen die Houston Rockets in den letzten Jahren.
Ja, nee, aber ich meine, auch sonst ist er wirklich ein guter Typ.
Ein guter Typ, ja. Was ich trotzdem noch einmal erwähnt haben wollen würde, ist, dass ich es so schade finde. Ich finde es so schade. Generell, Steph Curry ist jetzt 31 Jahre alt. Er ist eigentlich so gerade noch, ich weiß nicht, wie viele Jahre er noch hat sozusagen in seiner Prime. Aber trotzdem, egal wegen was, es ist super schade, so einen Spieler einfach jetzt gerade eben nicht spielen zu sehen. Weil ich finde es schon super interessant oder hätte es super interessant gefunden, wie wird Curry diese Saison ohne Clay, also wie wird er diese Saison spielen oder wie hätte er gespielt? Finde ich einfach super interessant und ich denke, dass es einfach so schade ist, so Steph Curry in seiner fast schon so neuen Rolle eben zu sehen. Ohne, weil klar, das Warrior-Spiel ist darauf ausgelegt, dass Curry nicht unbedingt die ganze Zeit den Ball in der Hand hat, sondern auch mal Offscreens läuft und die Verteidigung sich halt einfach höllisch darauf konzentrieren müssen, dass Steph Curry hier nicht Backdoor, was weiß ich, irgendwie den entwischt und dann plötzlich frei dasteht. Und dazu brauchst du halt so Spieler wie Klay Thompson oder wie Draymond Green, die eine extrem hohe Spielintelligenz haben und auch sehr gut passen können. Insofern kommen wir da jetzt dann, glaube ich, auch wieder so auf diesen Punkt, so in habe ich jetzt überall in den USA irgendwo, das Dauerthema so, wo ist Steph Curry eigentlich historisch einzuordnen? Gehört er so in diese Top 10 aller Zeiten oder aller bisher geschehenen Zeiten? Oder ist er da lange nicht? Was meinst du, Philipp?
Ich glaube, Top 10 ist schwierig, weil man ihn halt auch immer irgendwie so ein bisschen darauf reduzieren wird, dass er halt einfach in diesem unfairen, in Anführungsstrichen, Warriors-Teams gespielt hat.
Glaubst du?
Schon, ja. Also ich meine, das ist glaube ich, schon was vor allem ihn, also Clay und Draymond weniger, aber vor allem ihn und KD halt die Legacy so ein bisschen belastet. Also der KD wechselt zu den Warriors einfach, aber beide, weil ich glaube einfach, dass ja, es danach... Natürlich,
dass sie es nicht alleine geschafft haben, so, aber Steph hat es alleine geschafft ohne KD.
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, es ist trotzdem so ein Punkt.
Und was ist da der Punkt dann, was macht James Harden besser als Steph Curry dann so?
Naja, allein schon mal nix, weil er keinen Titel hat.
Ja, richtig, aber das ist ja dieses Argument. So.
Ja, klar, aber ich glaube halt trotzdem, dass Curry war auch immer so ein fragiler Typ. Und ich glaube, dass das so ein bisschen so ein Punkt ist, weshalb man ihn halt nicht dahin packt, in diese ganz große Kategorie. Offensiv in seiner Prime ist er einer der allergefährlichsten. Wie gesagt, ich tue mich allein schon schwer mit diesen 10 besten Spielern, weil
ja,
du das allein schon in jeder Dekade machen könntest und du allein da dann schon sagen müsstest so, okay, inwiefern passt es halt da rein. Aber ich glaube schon, dass, Clefs, was haben wir heute mit Stephen Currys Namen
Steph
eigentlich?
Worry.
Was
ist da los?
Clef Worry. Geil. Aber da gibt's auch immer dann diese Memes mit so.
Sagt uns einfach mal, was ihr von Clef Worry haltet.
Ja, genau. Gibt's auch immer diese Memes, weißt du, wo dann wenn Spieler so in Rente gegangen sind oder so, weißt du?
Mhm.
Und damit so, ja, dieses Team, wenn's dann scheiße läuft, präsentiert jetzt den neuen Spieler und dann sind so nur die Dinger umgedreht, weißt du, was ich meine? Und dann halt, keine Ahnung, haben die diese Brillen, wo Nasen und Schnurrbart dann noch mit abgehen, so auf, so stelle ich mir das vor bei Clef Worry. Nee, aber ja, ich glaube, das ist schon einfach ein bisschen problematisch ist, weil er, wie gesagt, in seiner Prime natürlich, oder man auch argumentieren muss, ob er nicht der allerbeste Shooter aller Zeiten ist.
Der ist jetzt schon auf Platz 3.
Ja, vor allem muss man wirklich nochmal sagen, Curry, also klar, auch ein Ray Allen hat sich geradezu, das vergessen vielleicht auch viele, die noch nicht so lange Basketball gucken, aber auch Ray Allen war ja eine Zeit lang in der Diskussion um den besten Shooting Guard oder auch um den besten offensiven Shooting Guard, als er nicht nur um Screens halt rum ist und Dreier geballert hat, sondern ja auch noch mehr gemacht hat, sich mehr kreiert hat und so. Aber Curry ist definitiv dieser Typ, der den Dreier am krassesten benutzt hat. Und ich meine, es ist ja auch schon crazy, dass es gefühlt 30 Jahre oder so gedauert hat, bis da mal so ein Typ kam wie Curry, der einfach gesagt hat, so hey fuck, ich schieße jetzt einfach hier komplett die Lichter aus. Und benutzt halt diesen Dreier, den man der Liga halt ja später erst gegeben hat, benutzt ihn so krass. Aber ich glaube trotzdem, dass es schwierig ist, Curry in diese Top Ten irgendwie rein zu argumentieren.
Fehlt ihm auch eine gewisse Größe, glaube ich. Das ist generell immer so ein bisschen schwierig, weil viele, die man da reinnimmt, LeBron, KD in einer gewissen Weise, hier ja, Michael Jordan.
Aber zum Beispiel, ich würde es gar nicht so sehr an der...
KD vor Michael Jordan. Genau.
ich würde es gar nicht so sehr an der Größe festmachen, weil zum Beispiel, wenn man von den 10 einflussreichsten Spielern spricht, dann gehören da für mich auch Bird und Magic rein.
Ja.
Und zwar die beiden auch immer im Doppelpack. Und ich meine, okay, klar, Magic kein klassischer Point Guard von der Größe her und so, aber auch in den relevantesten Spielern aller Zeiten sind ja nicht nur Big Men drin. Und da musst du einen Kobe mit reinnehmen, einen Jordan mit reinnehmen, LeBron mit reinnehmen. Und
das ja, sind aber die ja sind alle über 2 Meter.
Okay, das ja, so gut,
ein,
ja.
Und Steph ist halt wie groß ist Steph? 1,88 oder
ja, irgendwie so. Also auf jeden Fall nicht ganz, 1,90. Ja. Ja, das mag dann vielleicht schon mit reinspielen, aber ich glaube schon, dass du auch als Guard, zum Beispiel wenn Curry Magics Rolle gehabt hätte in den 80ern, und halt, weil ich meine, wie gesagt, deshalb hast du da Bird und Magic immer mit drin, weil die halt, die waren, deren Rivalität hat die Liga letztendlich dahin gebracht, wo sie auch heute ist, weil auf einmal war sie fürs TV interessant, du hattest diese krasse Rivalität in den 80ern, auf einmal ist Basketball auch viel kommerzieller geworden und so, gerade die NBA.
Aber das hat ja jetzt erstmal nichts mit dem Sportlichen zu tun. Also es geht mir ja nur darum, wer sind so die greatest of all times sportlich gesehen. Aber wie gesagt.
Ja, aber das ist noch schwieriger. Weil ich meine, da musst du ja wirklich sagen, ich meine, wie willst du Game, weil dann hast du auch wieder viel krasser dieses Problem. Okay, du musst Spielweisen und Teams.
Wer würde im One-on-One gewinnen?
Ja, nein, aber du musst halt Spieler aus unterschiedlichen Dekaden, die Voraussetzungen sind so anders. So. Und deshalb ist es halt noch schwieriger, als wenn du jetzt einfach nur sagst, okay, wer war halt auch mit Off-Court-Einfluss, wer gehört da rein? Also ich glaube, dass Curry da mit diesem Hype-Train, auf dem die Warriors ja auch lange so zurecht waren, als, ja, letzte große oder als letzte vergangene Dynastie, große Dynastie, ja. Jetzt wird es sicherlich neu geben, ist ja glaube ich absolut jemand, der da dazugehört. So.
Glaubst du, es gibt jetzt so schnell wieder neue Dynastien? Weil so richtige Dynastien sehe ich jetzt gerade erstmal nicht kommen. Und was ich mich auch frage, um mal vielleicht gleich das Warriors-Thema da abzuschließen, was glaubst du, kann es sein, dass die Warriors einfach die nächsten, also abgesehen von dieser Saison, aber die nächsten die kommenden 2 Saisons drauf oder solange halt Steph, Clay und Draymond halt noch in ihrer Prime sind oder zumindest
ja, ich
noch
weiß,
ganz gut
noch,
sind.
Ja. Noch brauchbare.
Glaubst du, noch brauchbare und nicht mit Krückstock über das Feld humpeln. Glaubst du, dass die in diesen kommenden 2 Saisons wieder absoluter Title-Contender werden können, wenn sie diese Saison jetzt sozusagen herschenken?
Ich glaube, es wird halt wirklich schwierig, weil man halt, wie du schon sagst, die Liga ist so ausgeglichen. Ja, die Jungs gehen doch eher von der Prime weg. Ne? Also klar, werden noch sicherlich brauchbare Jahre haben, absolut super gute Jahre auch, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass es schwierig wird und dass man sich, und dass es halt sehr spannend wird zu sehen, okay, ja, kriegen die diese 3 zurückgelassenen Warriors, kriegen die nochmal einen Supporting Cast, der sich vielleicht nochmal in Richtung eines Teams bringt. Und da sind
dafür
wir auch
könnte
wieder,
ja diese Saison da sein.
Halt. Ja, genau, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt zum Thema, okay, was macht man mit D'Angelo Russell? Weil wenn man auch mal auf die Gehälter guckt, nächstes Jahr, dann hast du da halt einen Stephen Curry mit 43 Millionen in den Büchern, Klay Thompson 35, D'Angelo Russell 28 und Draymond Green 22. So. Das heißt, ja, Cap wird nicht so stark ansteigen und das heißt, die sind da einfach schon mit 4 Jungs, wo du ja auch nicht weißt, wenn gerade Klay Thompson die ganze Saison verpasst, wo du nicht weißt, okay, wie harmonieren die zu dritt? Ist dieses 3-Guard-Ding, ist es wirklich was Zukunft hat in dieser Liga momentan? Ist es was, womit wir, und dann geht's ja, und das ist ja auch genau der Punkt, da geht's ja nicht, dass so ein Team in die Playoffs kommen würde, ja, glaube ich, könnte man unterschreiben, absolut, auch über die Höhe könnte man diskutieren, aber das ist dann sicherlich kein Team, wo du sagst, okay, das ist wieder wirklich ein Contender, die du da in diese Top 3, Top 4 im Westen, in diesem vollgepackten Westen, die du da irgendwie reinpackst. Und deshalb glaube ich auch, wie gesagt, ein Deload-Trade könnte gut passieren, auf jeden Fall.
Wobei, wenn man, also ich kann mir auch gut vorstellen, einfach diese Saison ist, ich meine, welches Team hat es in dieser Saison schon, bis auf, sag ich mal, die Wizards, wo man gefühlt so sagt, okay, ihr dürft alle Fehler machen, die ihr wollt, so, wir...
Die Knicks. Die Hornets. Ja. Also da gibt es schon ein paar.
Okay, die Knicks sind die Hornets. Okay. Aber so viel, also auch so ein junges Team. Also ich meine, es fallen...
Die Pelicans.
Ja, aber ich glaube, bei den Pelicans ist nicht so, da ist so ein gewisser Druck da. So, die müssen
ja, okay, stimmt,
sich
ja,
beweisen.
Ja,
und bei den Warriors ist einfach so alles weg. So, gut, du hast Draymond jetzt noch, der spielen kann. D'Lo will sich auch irgendwie in einer gewissen Weise, glaube ich, jetzt beweisen. Aber ja, du hast ja einfach, KD ist weg, Steph und Clay sind jetzt weg. Die können einfach aufzocken. Die haben auf jeden Fall super, super wenig Spieler, die älter als, Achtung, 23 Jahre alt sind. Die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Du hast es heute mit den Zahlen, gell?
9 Spieler. So. Und dann sind da noch so Spieler wie Alec Burks, Willie Cauley-Stein, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass die auch in mögliche Trades involviert werden, weil die sind gekommen, sagen wir ein bisschen, also Alec Burks mit 28 und Willie Cauley-Stein 26, auf jeden Fall ein bisschen NBA-erfahrenere Spieler, die halt zumindest. Also die halt mit dem
Rollenspieler
Gedanken,
halt, also einfach klassisch.
Ja, so. Aber die mit dem Gedanken zu den Warriors gekommen sind, okay, wir sind hier Part eines Playoff-Teams, das sich vielleicht auch
also
Gedanken
meinst,
um Contender... Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die dann auch Part eines, vielleicht eines D'Lo-Trades werden können. Und dann hast du ja, wie geht bitte Eric Pascal ab? Oder,
ja, das, auf ihn wollte ich eigentlich auch noch zu sprechen kommen, weil es ja durchaus ein Junge ist, der gerade, ja, jetzt auch als Draymond irgendwie Spiele verpasst hat, ein bisschen gezeigt hat, der auch in zwei, drei Spielen den Dreier ganz, ganz ordentlich getroffen hat, gegen Portland 4 von 6, gut abgegangen, 34
und
Punkte.
An seinem Geburtstag war das, glaube ich.
Ja, war das sein Geburtstag? Crazy, ja.
Ich glaube, ja.
Ja, nee, und ich, wie du schon sagst, und ich meine auch, ja, auch ein Jordan Poole, auch ein junger Typ, jetzt vielleicht noch nicht so überragt, aber kannst du auch mal testen, war ja auch ein First-Round-Pick.
Und Murray Spellman, und das ist für die halt auch noch als Vierer, und ist für die halt einfach, glaube ich, eine ganz komfortable Situation, weil Kerr kann jetzt sich ein bisschen ausprobieren, ohne großen Druck zu haben. Die Jungs können einfach alles, also einfach mal ausprobieren. Und es ist halt für sie so, wie als hätten sie jetzt, sag ich mal, eine, gut, bis Steph zurückkommt, 3 Monate Summer League, so gefühlt. Ja, einfach mal gucken, wer kann sich beweisen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Teams jetzt gerade eben nicht haben, in der so eine gewisse Klarheit. Okay, wir wissen, wir werden jetzt diese Saison abschenken, so gut wie möglich uns für den Draft positionieren und dann nächste Saison wieder mit Steph, Clay und Draymond und vielleicht mit einem starken, also es muss ja kein Tim Duncan Niveauspieler sein, das weiß man auch nicht. Tim Duncan ist so ein one of the 10 best players of all time Player. Ob du so einen im Draft findest, ist natürlich die große Frage, aber trotzdem, die können auf jeden Fall einen Rollenspieler, der ihnen sofort, instant hilft ab nächster Saison. Dann holen sich einen für die großen Positionen. Kevon Looney. Ah, ich bin ein riesen Kevon Looney-Fan, ey.
Ja, war auch absolut eine gute Verlängerung, ne? Ja. Also absolut, dass sie ihn auch.
Und dann haben sie einfach auch weiterhin, also ich meine, Steph, Clay, dieser Backcourt, plus einen starken Flügelspieler vielleicht noch, Draymond auf der 4 und Cameron auf. Also ist eine mehr als respektable Starting Five, auch in dem Westen. Und wer weiß, wie lange der Westen noch so bleibt.
Ja, vor allem das einzige Problem ist, glaube ich, ein bisschen, man muss wirklich gucken, okay, was kriegt man für einen Deal für D'Angelo Russell zustande, was kriegt man da tatsächlich zurück, aber ich glaube, das wird man dann jetzt auch dann im Laufe der Zeit erst sehen.
Wenn man D'Angelo Russell an die Timberwolves abgeben sollte, was ja so ein bisschen die Rumors sind, dann können die auf jeden Fall auch ein paar Picks da mit involvieren, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Warriors da irgendwie jemanden haben. Also naja, ich sag mal,
für Wiggins, Andrew Wiggins wäre doch ein schönes Paket, Flügelspieler.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob die Warriors den wollen, ehrlich gesagt.
Nein, keine Chance, absolut nicht.
Nee, also ich denke ja nicht, dass die Timberwolves hier D'Lo holen und dann Cat oder Wiggins abgeben wollen. Also,
nee,
naja. Ja. Aber es ist ja auch wieder so, jetzt hier alles nur.
Nee, aber ich meine, ihr könnt ja auch da einmal in die Trade Machine reingucken. Wir haben es vorhin auch gemacht und das sieht schwierig aus tatsächlich, aber mit Picks könnte man da bestimmt einiges regeln, da hast du absolut recht. Und ja, bis zum Trade
Jared Culver
ist noch ein bisschen. Ja, aber der verdient auch nur 5 Millionen. Ja, dann bist du an den 27 von.
Ja, aber die Timberwolves verdienen, die sind ja gar nicht so krass über dem Salary Cap.
Naja, aber ich meine, die, ja gut, ja klar, mit ihm plus Picks oder so könnte man da bestimmt drüber reden. Und dann wären ja auch Carl Anthony Towns und D'Angelo Russell sind ja auch alte Freunde, alte Buddies. So. Und in der wie sagt man da?
Ich sag, D-Lo geht zu den Timberwolves.
Ja, aber schauen wir mal, ob sie es hinkriegen. Und dann hätten wir wieder klassisch die Spusi-NBA.
Wie jetzt auch schon Kyrie und KD ja bei den Nets geschafft haben.
Ja, da sind wir wieder bei Player Empowerment, bei diesen ganzen, ja, die Spieler suchen sich ein bisschen mehr aus, wo sie hinwollen und ne, bei diesen ganzen Geschichten drin.
Wo wir gerade eben bei den Timberwolves waren, haben wir uns vor unserer Aufnahme hier, haben wir uns gedacht, wir nehmen jetzt mal 3 Teams aus dem Westen, denn für uns sind im Westen 6 Teams sicher in den Playoffs, so da haben wir uns drauf geeinigt. Wir sagen, die Lakers kommen safe in die Playoffs, die Nuggets, die Clippers, die Jazz, die Rockets und die Trailblazers. So, und dann sagen wir beide noch
also
so...
Also Blazers und Spurs ist vielleicht ein bisschen so eine Sache, wo man sagen kann...
Ach, ich sehe die Blazers schon deutlich stärker als die Spurs.
Ja, gut, okay. Dann
also für mich meine Meinung.
Ja,
meine
gut, okay.
Meinung. Auf jeden Fall wollten wir eh nur über 3 Teams sprechen. Und zwar 2, die gerade, sagen wir, eins, das mich sehr, sehr überrascht. Eins, das mich sehr überrascht hat, inzwischen wieder ein bisschen abgeflacht hat. Was aber auch daran lag, dass Carl Anthony Towns 2 Spiele gesperrt hat. Nach übrigens, also man muss man eigentlich schon auch sagen, also eigentlich passiert in dieser NBA ist schon sehr, sehr geil diese Saison. Es passiert so viel. Ich meine, und wir haben noch nicht mal über einen Joel Embiid, Carl Anthony Towns Fight geredet.
Ja, ich meine, was war das auch für ein Fight? Also ich meine, der eigentliche Fight...
War ja Ben Simmons...
Ja,
mit Carl Anthony Towns.
Naja, beziehungsweise es war kein richtiger Fight, es war nur der eine UFC-Move und zwar eben dieser Triangle Armbar Choke UFC-mäßig gegen gegen Carl Anthony Towns.
Aber was ist mit Mutters Lieblingsschwiegersohn Carl Anthony Towns los? Der will's in dieser Saison, glaube ich, wissen irgendwie.
Naja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat ihn noch einfach der Geist von Kevin Garnett heimgesucht. Oder beziehungsweise vielleicht war das doch ursprünglich gar nicht der Geist von Kevin Garnett, sondern es ist einfach dieser Minnesota Basketball-Geist, dass irgendwann einfach der Franchise-Big Man keinen Bock mehr hat auf diese Scheiße da im hohen Norden und einfach sagt, okay, fuck.
Ich kämpfe jetzt gegen den, der von Löwen großgezogen wurde.
Joel Embiid mit seiner großen Klappe. Ist ja auch klar, dass der dann vielleicht auch mal nicht davor gefeit ist, dass es sich halt mal, weil ich meine, wie gesagt, der provoziert ja schon viel.
Er hat danach sofort gefeiert einfach.
Ja, und dann auch, hat er doch danach Schatten geboxt und so, obwohl gar nichts war. Und ich meine, ja, es war ja auch so ein bisschen, also das, ich sag mal auch so, ich würde sagen, der Kampf auf dem Court ist unentschieden ausgegangen, weil es gab irgendwie gar keinen richtigen Kampf. So, es war ja nur so ein Einhaken und ein bisschen Schunkeln und Geschubse und dann lagen die auch beide schon am Boden. Wie gesagt, ich meine, auch die Sixers können wirklich froh sein, dass sich Joel Embiid da nicht direkt irgendwie die Knie rausgeschossen hat, weil er da irgendwie so theatralisch gestürzt ist und so. Ey, ich meine, wenn da so ein Seven-Footer fällt, das ist wie wenn so ein Elefant umfällt. Das ist schon gefährlich so, ja, muss man wirklich mal ganz klar sagen.
Für den Elefanten selbst.
Ja, absolut. Ja, okay, für die drunter liegen, für die drunter liegen vielleicht auch. Nee, aber ich glaube, das ist absolut einfach was, wo du sagen musst, okay, wie dumm wäre das gewesen, ja? Ich meine, stell dir das mal vor, er hat sich verletzt. Wie gesagt, bei dem Kampf eigentlich gab es keinen wirklichen Gewinner, für mich zumindest. Bis auf Ben Simmons, der halt, okay, Carl Anthony Towns da zum Tap-Out gezwungen hat.
Runtergerasselt hat.
bis darauf war ja gar nichts. Und dafür wurde auch dann ganz schön viel draus gemacht, oder? Also ich meine.
Aber Carl Anthony Towns Eltern sind dann, hast du mitbekommen, die sind auch noch irgendwie als Joel Embiid in die Katakomben gegangen
ach
ist,
so.
haben die ihn dann irgendwie nochmal attackiert. Also
sind verbal beleidigt, oder? Ja, genau, so. Ja.
Also echt richtig.
Klassischer. Ja, wie gesagt, ich fand es, klar, es war unterhaltsam, aber
if
es war.
You touch my son.
Ja, es war am Ende des Tages doch ein bisschen wenig, sehr ehrlich. Also es war, wie gesagt, ich finde noch 2 Spiele Sperre, ja, mein Gott. Es war okay, klar, die NBA ist da natürlich auch immer auf Image bemüht, aber es war sicherlich kein neues Malice at the Palace. Das
nein,
wäre
das
deutlich, deutlich interessanter geworden, aber ich glaube, das leistet man sich heutzutage auch nicht mehr. Aber Embiid hat jetzt geschworen, dass er nie wieder gesperrt wird. Er hat jetzt nach der 2-Spiele-Sperre hat er gesagt, er wird nie wieder gesperrt. Glaubst du daran?
Meint er diese Saison, die nächste Woche? Oder?
Also wie ich es verstanden habe, für immer.
Für immer?
Unglaublicherweise für immer. Also diese Woche übersteht er hoffentlich ohne. Aber
nein, ich glaube nicht daran. Also ich sage, ich, Ich predikte mal einfach mal, bold prediction.
Er wird diese Saison noch Minimum zwei, dreimal gesperrt.
Vor Weihnachten setzt die nächste Sperre.
Ja, ey. Ich,
dann sei es nur wegen, wie viele technische Fouls darf man bis mal einmal, das sind 15, oder? Also recht viele, ne?
Ja, irgendwie so, aber ich glaube, er ist ja schon auch ein Kandidat, der da immer gut am Sammeln ist.
Ja, ich glaube auch.
Nee, aber um jetzt nochmal wirklich dann zum Thema zurückzukommen, glaubst du, die ja sich neuerdings schlagenden Timberwolves kommen in die Playoffs im Westen?
Oh, es ist echt schwierig, weil wenn Karl Anthony Towns so weiterspielt wie in den ersten drei Spielen, holla die Waldfee, das war MVP-like, aber ich glaube...
Aber glaub, du hast es auch schon gesagt, das waren halt die ersten drei Spiele. Ja.
Klar, natürlich, es waren nur drei Spiele. Er ist jetzt wieder zurückgekommen gegen die Grizzlies, haben sie verloren, diese heute Nacht, auch ziemlich deutlich. Ich sage nein. Ich würde es davon abhängig machen, ob wirklich ein D'Angelo Russell Trade zustande kommt. Denn eigentlich hätte ich vor der Saison noch die Kings da irgendwie gesehen. Sind jetzt sehr schwach gestartet und irgendwie ist da nur Chaos, habe ich das Gefühl. Jetzt mit Luke Walton, der jetzt auch seine Tage, obwohl er irgendwie erst seit dieser Saison da ist, irgendwie schon auch wieder gezählt sind. Insofern, ja.
Um jetzt nochmal, dann wird das heute eine Meme oder eine. Wie beschissen Memes erklären über ein auditives Format. Meinst du, Luke Walton wird dann auch eher so wie, kennst du die Simpsons-Meme, wo so, ich weiß nicht, ob der Opa und Bart, ne, ja. Weißt du, ist es der Opa oder ist es Bart? Der Opa ist es,
der Opa, weil er sitzt, der reinkommt, seinen Hut absetzt und genau. Eine Runde dreht und dann wieder rausgeht.
Direkt wieder rausgeht, ja. Luke Walton bei den Kings, ja.
Bereit schon mal vor.
Machen ja, wir stimmt eigentlich, Instagram-Seite. Ja, auf jeden Fall.
Weil das passiert safe.
Wann glaubst du, bald? Also meinst du?
Wann glaubst du bald? Na, ich glaube bald, ja. Es, also kann jetzt alles sein.
Bevor so. Weihnachten meinst du, werden sie sich da trennen?
Ja.
Echt?
Ja.
Crazy, okay.
Auf jeden Fall.
Ich hätte schon gedacht, dass man, weil ich meine, so hat man das ja so, Luke Walton also, geholt, man hat ihn ja so ein bisschen geholt als, ja, das ist einer, der gut mit jungen Spielern kann und das ist ja gerade
unterwegs. Der hat bei den Warriors bewiesen, dass er offensiv unglaublich viel kann und was weiß ich. Und,
Nein, aber ich meine einfach nur dieses, okay, das war ja der Grund mit so, ja, anscheinend kann er gut mit jungen Spielern, das wollen wir halt sehen und so. Das hätte ich gedacht, man gibt ihm vielleicht noch mehr Zeit, weil ich meine, bei den Grizzlies hat man dieses Jahr auch nicht wirklich viel zu verlieren oder so. Aber gut, okay, auch eine Bold Prediction. Kings. Ja, absolut.
Doch, da hat man, also ich hatte die schon, ehrlich gesagt, ich dachte, die wollten jetzt so, nachdem die letzte Saison, das habe ich eh nicht verstanden, wie hieß der Coach bei den Kings letzte Saison, dass sie den entlassen haben, nachdem die letzte Saison eigentlich so gut lief, ist schon sehr, sehr überraschend, meiner Meinung nach gewesen. Und jetzt funktioniert es da so gar nicht. Kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dass ein potenzieller D'Angelo Russell Trade davon, also dass es davon abhängen wird, ob die Timberwolves in die Playoffs kommen.
Ja gut, mit Russell wäre sicherlich nochmal eine andere Dynamik, wenn sich das schnell findet, Aaron Towns, könnte das vielleicht noch in die Playoffs gehen, aber ich glaube auch einfach, dass der Kader von den Timberwolves einfach nicht
tief genug ist.
Ja, und irgendwie, also nicht tief genug ist nicht und auch im Allgemeinen einfach nicht gut genug ist. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man wirklich sagen muss, okay, da fehlt es an Substanz, da fehlt es wirklich ja einfach an Tiefe auf vielen Positionen und ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass sie da wirklich, gerade in diesem Westen, gerade auch die Saison ist einfach wirklich noch sehr, sehr lang so, ja.
Ja, so ein knappes Zehntel ist jetzt vorbei.
Ja, und wie gesagt, da wird glaube ich noch einiges passieren.
Dave Joerger war übrigens Trainer schon, bei oder? Den Kings.
Schon, ja. Ich hab's,
auch drei Jahre. Und ich meine, es ist doch stetig aufwärts gegangen bei den Kings und plötzlich ja, nach der besten Saison feuern sie ihn. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass die Kings noch nicht abzuschreiben sind, auch wenn sie sehr, sehr schwach gestartet sind. Aber dennoch, die müssen sich schon jetzt nach 8 Spielen ordentlich stehen, 2-6, schon ordentlich anstrengen, dass die da überhaupt noch ein Wörtchen mitreden.
Ja, im Westen ist wirklich, also man sagt immer, ja, die NBA-Saison ist so lang und so und dann geht sie doch immer schneller rum und man muss wirklich aufpassen, dass man da eben nicht zu sehr ins Hintertreffen gerät.
Kommen wir zum was sagst du, schaffen es die Timberwolves in die Playoffs?
Nee, absolut nicht. Okay. Ich glaube auch selbst mit einem Russell-Trade zum Deadline wird es absolut schwer.
Okay. Kommen wir zum zweiten Team unserer Dreier-Kombo, die Phoenix Suns. Holla die Waldfee. I like what I see. Und ich finde das das war ja schon immer so, die Suns brauchen einfach einen Point Guard. Und mit Ricky Rubio haben sie einen motherfucking Genius, der einfach perfekt zu Devin Booker, Kelly Oubre und DeAndre Ayton passt. Gut, DeAndre Ayton ist draußen, aber what the hell is going on with Aaron Baines? Hui! Der spielt ja auch richtig stark zurzeit. Auch Kelly Oubre, habe ihn in meinem Fantasy-Team, habe mir eigentlich nicht viel von ihm erwartet.
Ja, er zeigt auf einmal, dass er vielleicht doch ein brauchbarer Flügel sein kann in der Liga. Also war ich auch absolut überrascht. Du hast es auch angesprochen, ja, Devin Booker tut es sichtlich gut, dass Rubio ihn entlastet, gerade als Aufbau. Hat ja auch Career-Highs, glaube ich, zumindest bei den Dreiern. Schießt 50% gerade, klar, das wird er über die Saison nicht halten können, denke ich mal. Aber trotzdem, ja, wenn man auf einmal einen Devin Booker hat, der, wir wissen immer, dass der Typ so viel scoren kann und so, auch schon oft genug in diesem Podcast hier besprochen, aber wenn er das auf einmal effizienter machen kann und einfach bei besseren Quoten und so, ist es schon ein Riesenfund, ja. Und Ricky Rubio, super Typ, passt da gut rein. Aber ich frage mich trotzdem, ob die Suns jetzt nicht quasi mit Rubio und auch Aaron Baines nicht vielleicht ein bisschen, also klar, das sind gute Moves, aber kamen die nicht zu früh? Weil das sind für mich halt diese Jungs, wo du sagst, okay, wenn du jetzt einen DeAndre Ayton schon länger gesehen hättest und der jetzt halt nicht in seinem Sophomore-Jahr hier erstmal direkt 25 Spiele gesperrt wird, dann sind es halt Jungs, wo du sagst, okay, das sind jetzt diese Veteranen, die man jetzt noch dazu holt, weil die geben unserem Team jetzt das, was es braucht und so. Aber
ganz kurz übrigens, für alle, die es nicht mitbekommen haben, DeAndre Ayton wurde gesperrt wegen Dopings, weil er verbotene Substanzen zu sich genommen. Ich weiß gar nicht genau was.
Ne, das Problem
war, dass es bei John Collins waren so Wachstumshormone.
Ja, das Problem war bei Ayton eigentlich, dass er so einen Urinverdünner wohl genommen hat.
Ach so, genau.
Und das dann halt so hat mir Angel letztens erzählt beim Pizzaessen, deshalb auch hier Grüße an unseren Suns-Korrespondenten sozusagen. Ja, aber ich meine, er wollte damit ja wohl irgendwas verschleiern, ja. Und ich meine, ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach nur Weed oder so. Keine Ahnung, was er damit irgendwie vertuschen wollte oder so. Vielleicht ist das jetzt aber auch ein Trend unter jungen Spielern, das dass man sagt,
direkt dritte Fall diese Saison.
Direkt im ersten oder zweiten Jahr wird ordentlich gestopft, dass da was geht und so. Vielleicht, ich meine, der MLB, also der Major League Baseball, hat das eine Zeit lang wirklich gut getan, ja, weil da waren ein paar Jungs ordentlich auf Steroiden und die haben die Bälle aus den Parks rausgeprügelt vom anderen Stern. Ja? Ich meine, wer weiß, vielleicht sieht man bald einen DeAndre Ayton, der da irgendwie wieder Korbanlagen abreißt oder so, weil der Typ so auf Testo ist. Keine Ahnung.
Aber findest du es jetzt gerade so geil? Weil
nee, es ist eher ironisch.
Okay, gut.
Aber
ich war
aber
jetzt nicht
es,
ganz
es gab ja wirklich damals im Baseball wirklich danach die Diskussion, wo dann wirklich härter gegen diese Dopingsünder vorgegangen wurde und wo ja auch wirklich auch so ganze Systeme ausgehoben wurden. Und danach sah es Homerun-technisch auf einmal gar nicht mehr so geil aus und alle waren irgendwie so, boah, ja, eigentlich, also geiler zum Angucken war es eigentlich mit. Nein, ja, das wollen wir in der NBA natürlich nicht und es ist, finde ich, auch bedenklich, dass man es gerade bei den jungen Spielern jetzt auch so viel sieht, weil ich meine, klar, weiß nicht, was dahinter steckt, reine Spekulation, aber trotzdem einfach eine ungute Entwicklung.
Bei DeAndre Ayton ist es ja in einer gewissen Weise so, dass er, wie gesagt, also er hat ja gesagt, er wusste nicht, dass das irgendwie, er wusste einfach nichts davon, dass er sowas da genommen hat.
Ja, das ist ja die Standardausrede.
Klar,
ich wusste nicht, dass da Supplements auch drin sind, die verboten sind.
Aber in einer gewissen Weise ist es bei ihm halt so irgendetwas so, um es zu irgendwie sowas zu verdünnen. Aber bei John Collins von den Hawks, da waren es einfach fucking Wachstumshormone. Oder so, da war irgend so eine komische Abkürzung, SCHT, irgendwie, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, das ist ja dann wieder schon auch ein deutliches Zeichen dafür, da wurde er nicht mit irgendeinem Stoff erwischt, der irgendetwas verschleiern sollte, sondern genau mit dem Stoff, der deutlich.
Aber ich meine, wenn du was verschleiern willst, ist es ja nicht besser und das dann auffliegt. Also das verstehst du, was ich meine. Nur weil du vielleicht fast clever genug gewesen wärst zum Dopen, ist es ja nicht auf einmal besser. Also weißt du, was ich meine?
Klar. Ja, ich weiß, was du meinst, aber.
Doping ist nicht cool.
Um Gottes Willen, auf jeden Fall nicht. Aber um mal wieder zu den Suns zu kommen, trotz DeAndre Ayton, ist jetzt nicht so, dass die ein unglaublich easy Schedule jetzt am Anfang hatten.
Nö, die West-Teams ja auch allgemein.
Also hatten die Kings. Gut, klar, so wie sie jetzt gerade eben spielen, aber auch mit 30 aus der Halle gefegt. Dann gegen Denver ganz knapp in OT verloren, mit einem Punkt. Gegen die Clippers gewonnen, gegen die Jazz ganz knapp mit einem Punkt verloren und dann die Warriors geschlagen, die Grizzlies geschlagen und die 76ers geschlagen.
Ja, aber ich glaube, das ist halt wirklich auch den Offseason-Additionen wirklich zu verdanken, weil du auf einmal siehst, dass das hat ja diesem Team gefehlt. Ich meine, auch letztes Jahr, das war ja schon ein One-Two-Punch, wo du spieleweise sagen konntest, okay, das ist sehr geil mit Booker und Ayton, aber jetzt hast du halt auf einmal auch die Jungs dahinter, die wirklich die Substanz geben, dass du nach 48 NBA-Minuten sagst, okay, wir haben heute so viel getan, dass wir jetzt halt, Basketball ist ja oft so, es ist dann nur ein Run, den du mehr hast, oder es sind halt ein paar Stops, die du hinten raus hast, gerade wenn wir auch über Aaron Baines halt reden, ja, es ist halt dieser eine Rubio-Assist dann mehr oder so, der dir halt dann auf einmal Siege bringt und ja, auf einmal stehst du 5-2, sie sind ja auch vor den Clippers, momentan Zweiter in der Pacific.
Ja.
Auch wahrscheinlich was man so nicht, wo man Geld hätte gewinnen können, wenn man das jetzt nach 10 Spielen getippt hätte. Aber ich glaube, auch für die Suns wird es schwierig in Richtung Playoffs.
Ja, wobei ich den Suns irgendwie, ich weiß nicht, es ist viel zu früh eigentlich wahrscheinlich darüber zu reden, nur irgendwie habe ich bei den Suns ein ganz gutes Gefühl. Ich kann mir gut vorstellen, dass die zumindest sehr, sehr, sehr lange in diesem Playoff-Rennen drin sein werden.
Ja, das kann sein. Und wie gesagt, diese Abgezocktheit wird sich da, glaube ich, schon auch bemerkbar machen. Und ja, und ich meine, wer weiß, vielleicht als achter Seed oder so, kann man sich absolut vorstellen. Mir widerstrebt es halt so ein bisschen, die Suns damit reinzunehmen, weil als drittes Team haben wir uns rausgepickt, es können halt auch die Mavs sein. Es könnte auch Luka Doncic sein, der, ja, mit Zucker über den Kopf und behind the back passen da irgendwie in die Playoffs einzieht, zusammen mit seinem, reitend auf seinem Einhorn, Kristaps Porzingis. Und das ist doch auch eine Vorstellung, die einfach absolut schön ist.
Ja, also wollen wir Lichter ausmachen hier und einfach schön irgendwie tolle Musik anmachen und dann eine Lightshow und...
Ja, bei mir zu Hause steht so ein Luca-Schrein. Ach. Davon erzählt der Luis gerade so ungefähr.
Und dann himmeln wir ihn an.
Ja, ich meine, man muss schon wirklich sagen, das ist aller Ehren wert, was der Bursche bisher zockt in dieser Liga.
Ja, das ist einfach... Ich bin sprachlos tatsächlich. Ich meine auch dieser Typ ist... Das ist einfach schön.
Ich meine auch dieses... Battle mit den Lakers, mit LeBron und so, was war das für ein Spiel, ja, wo Luca ja wirklich sich diese Platzwunde zugezogen hat, seine Arme waren danach zerkratzt, weil irgendwie, ja, Dwight Howard und Co. da mit Klauen und Zähnen irgendwie versucht haben, ihn da abzuhalten und so und trotzdem dann eine unglaubliche Deadline gehabt am Ende.
Triple-Double. Zwei Spiele hintereinander, Triple-Double, legt fast ein Triple-Double auf. Gerade eben.
Das ist wirklich Wahnsinn. Er führt ja auch die Mavs an bei Punkten, Rebounds und Assists. Mhm. Ja, ist knapp am Triple-Double, wie du gesagt hast. Das ist schon wirklich Wahnsinn.
Da gibt es bisher in dieser Saison eigentlich so nur einen Spieler, der ein bisschen besser abliefert, und das ist LeBron. Bisher.
Und ich meine, es ist, ja, stimme ich dir zu. Und dann musst du überlegen, wie krass ist es dann zu sagen, du hast halt LeBron, wo du sagst, ja, er postet ja auch immer da mit seinem Washed King und so. Ja, du hast LeBron, der die Playoffs verpasst hat mit den Lakers, der
einfach nur heiß ist, es jetzt allen, ja, der zu zeigen.
Im Sommer wirklich auch, das unterschätzt man LeBron. Also ich glaube, das ist auch immer sowas, was man in dieser Jordan-LeBron-Debatte so ein bisschen unterschätzt, weil man immer Jordan, klar, Jordan war das Mentalitätsbiest schlechthin, auch noch vor Kobe bestimmt. Aber LeBron hatte schon auch dieses Hingehen und jetzt einfach zu sagen, okay, fuck, wir zerlegen jetzt diese Liga. So. Mhm. Und das ist absolut Wahnsinn. Und da dann halt Luka Doncic in seiner zweiten NBA-Saison da in einem Atemzug zu nennen, das ist schon wirklich Wahnsinn. Wirklich super Leistung. Ich meine, Kristaps Porzingis, 19-8 bisher, scheint auch auf dem richtigen Weg zu sein. Wurf noch ein bisschen, ja, teilweise ein bisschen wackelig, aber ich glaube, das ist auch was sich findet. Und ich glaube, das ist ja auch das, was die Mavs halt dieses Jahr absolut sehen wollen, unabhängig jetzt von Playoffs. Ja, man sieht, dass Luca nochmal einen Step gemacht hat, wirkt auch noch ein bisschen explosiver auf mich und hat einfach wirklich nochmal diesen Step gemacht in dieser unglaublichen Rookie-Saison und sich nochmal verbessert.
Auch, also das merkt man, finde ich, auch wenn es jetzt erst, keine Ahnung, wie viele Spieler haben diesen 5-2, die Mavs. Auch nach 7 Spielen merkt man schon, Luca, genau wie Pascal Siakam, nur so. Das sind zwei Spieler, wo man, finde ich, krass merkt, okay, die haben, ich weiß nicht was, aber die haben sich auf jeden Fall jetzt schon deutlich verbessert und das wird auch die ganze Saison so bleiben.
Ja, aber wie krank ist es, dass Luca sich dann nochmal so verbessert, wo du ja normalerweise wartest, okay, irgendwann ist doch da mal auch mal eine Stagnation oder irgendwann ist nochmal so ein Ding drin.
Es gab schon er hatte schon seine in Schwächen in seiner Rookie-Saison, absolut, und er hat auch jetzt, er kann auch jetzt weiterhin noch an seiner Effizienz arbeiten, aber dennoch, also Was eine Intelligenz, was eine Spielübersicht, was für unglaubliche Zockerfähigkeiten einfach nur. Das ist ein Potential MVP, Hall of Famer.
Ja, und ich meine,
eben bei den Mavs sehen.
Ja, und ich meine, stell dir mal vor, Luca bleibt da irgendwo. Ich meine, okay, ob er jetzt da wirklich bei diesen 26-9-9 bleibt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich meine, selbst wenn sich's einpendelt bei 24, 25 und keine Ahnung, 7 und 8 jeweils oder so. Und dann hast du halt noch einen Christoph Porzingis, der sich vielleicht phasenweise dann auf 20 und 10 steigert, auf 22 und 12 diese Sphären
und so. Ich
glaube,
da geht's nur, bei Christophs geht's, glaube ich, nur bergauf.
Ja, absolut, nee, aber ich meine, aber auch wenn sich das jetzt einigermaßen konstant über die Saison zeigt, alle fit bleiben und so, dann ist das ja genau, was du sehen wolltest. Ja, du hast dann Luca noch in dem Rookie-Deal und kannst nächstes Jahr wirklich auch sagen, okay, wir schauen jetzt, ja, passt der gut dazu und so, ja, und guckst dann natürlich auch schon mal nach einer Luca-Extension. Aber ja, trotzdem, auch da große Sachen. Wie gesagt, ich glaube, dass die Suns vielleicht mit ihrer Abgezocktheit da die Nase vorn haben könnten, noch vor den Mavs.
Wie meinst du? Welche Abgezocktheit? Weil so viel abgezockt, da sehe ich die Suns gar nicht. Also für mich sind deutlich, deutlich die Mavs vor den Suns von diesem Dreier-Team.
Meinst du, es ist so deutlich?
Ja, für mich super deutlich. DeAndre Ayton fehlt denen jetzt 25 Spiele. Gut, klar, vielleicht können sie es jetzt irgendwie 2-3 Spiele, haben sie es geschafft, ihn zu kompensieren. Aber ja, Aaron Baines ist auch ein Typ, der gut gegen Joel Embiid spielen kann, beispielsweise. Ich sehe es einfach. Also die Mavs sind einfach ein deutlich besseres Team als die Suns. Also die Mavs haben einfach 2 Superstars. Und das war ja die große Angst vor der Saison. Wie wird Kristaps spielen? Und klar, man merkt, dass er ein bisschen eingerostet ist, aber der Typ, he legit. Auf jeden Fall. Und da sehe ich einfach deutlich weniger. Die Mavs sind defensiv viel besser als die Suns. Haben in Luca ihren deutlich besseren Ricky Rubio.
Der auch noch scoren kann.
Der, ja, genau, deswegen deutlich besser. Also ich sehe da deutlich. Sehe die Mavs da deutlich vor den Suns.
Ich bin mir aber trotzdem, also ich bin überrascht, dass du jetzt gerade auch so krass pro Mavs bist. Okay. Ich bin jetzt eigentlich sonst immer anders gewohnt hier. Aber was?
Ja gut, weil du normalerweise immer mit Andrzej.
Ja, wenn Andrzej ist, dann ist sowieso halt was anderes. Nee, dann ist sowieso was anderes. Nee, aber ja, ich glaube, es ist halt ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich auch die Mavs nicht zu 1000% in die Playoffs tippen würde.
Also von den 3 Teams?
Achso, nein.
Auf jeden Fall.
Nein, ich meine insgesamt. Insgesamt. Da, das ist was, wo ich sage, keine Ahnung.
Nach dem Saisonstart würde ich sagen, ja.
Sicher?
Ja. Ich sag, die Mavs kommen zu 100% in die Playoffs.
Okay, crazy. Also wie gesagt, so sicher wäre ich mir tatsächlich nicht gewesen, weil ich glaube schon, dass da auch noch viel passieren kann im Westen, aber die Mavs sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und wie gesagt, gerade auch nachdem ihr Sommer ja so ein bisschen verlacht wurde oder bisschen unterschätzt wurde, glaube ich, hat man schon gesehen, dass sie da einiges richtig gemacht haben.
Was glaube ich auch den Mavs einfach in die Karten spielt, ist, die Mavs hatten beispielsweise jetzt ein recht einfaches Auftaktprogramm gegen die Wizards, gegen die Pelicans ohne Zion, dann gegen die Trailblazers, wo sie verloren haben, gegen die Nuggets haben sie gewonnen, LA, geiles Spiel, du hast es angesprochen, knapp verloren nach Verlängerung und dann die Cavs und die Magic, die alle bisher auch echt unterirdisch spielen. Und jetzt kommen halt noch die Knicks und die Grizzlies. Und dann kommen einmal die Celtics, dann wieder die Knicks. Und dann geht's so ein bisschen los mit ein paar schwereren Teams. Ich glaube, dass so ein einfaches Auftaktprogramm auch durchaus ein Team beflügeln kann. So, hey, wir gewinnen hier gerade alles. Wieso nicht auch gegen Teams, die vermeintlich besser sind? Und wenn du dann in so einem Flow bist, dann kann es dich vielleicht über die ganze Saison tragen.
Ja, vor allem ist ja auch die Frage, wo entwickelst du die bessere Teamchemie? Wenn du gewinnst oder wenn du verlierst?
Natürlich, also ich mein, auf jeden Fall, wenn du verlierst, ist ja klar, gegen gute Teams. Nein, natürlich ist es, wenn man gewinnt, dann ist alles erstmal Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn du am Anfang gut reinkommst, ich denke, die Mavs werden's packen. Vor allem, weil. Ich meine, wir können ja bisher nur davon sprechen, so was wir bisher gesehen haben. Bisher hat mich klar, die Mavs sind auf Platz 2 der Western Conference, aber Ich finde auch generell die Mavs defensiv und offensiv so gut und deswegen denke ich, dass kann mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel ein Spurs oder Trailblazers hinter den Mavs dann irgendwie liegen. Bei den Trailblazers muss man ja eh mal gucken, wie es da ausschaut, wann Yusuf Nurkic da zurückkommt. Hassan Whiteside ja auch immer für Verletzungen zu haben. Insofern mal sehen. Aber ich sage, die Mavs packen es in die Playoffs.
Rick Carlisle darf man da auch nicht vergessen. Ja, der auch wirklich ein Typ ist. Vor allem bei Rick Carlisle unterschätzt man, finde ich immer, dass er halt auch jemand ist, der halt auch aus so einem, ja, einfach aus so einer Masse an Rollenspielern, ja, wo du halt auch wirklich sagst, okay, das ist so klar abgesteckt mit das kann dieser Spieler und das kann er nicht. Der das immer schafft, daraus so eine homogene, ich meine, der hat halt mit einer blanken Truppe an Rollenspielern und Dirk halt eine Meisterschaft geholt. So. Und das darf man, finde ich, alle auch nicht unterschätzen. Und ja, glaube ich, auch gespannt sein, wie er
eben. Einer der Top-5-Trainer der Liga, ja.
Kann man drüber reden, ja.
Na, ich würde sagen, Top-5 auf jeden Fall. Machen wir das fast nicht auf, ich sage Top-5.
Da wartet nochmal eine Sonderfolge. Wir ranken die 10 einflussreichsten Spieler aller Zeiten, die Top-5-Coaches momentan, die Top-5-Coaches aller Zeiten.
Gut, da kenne ich mich wahrscheinlich zu schlecht aus, um da wirklich zu bewerten, welche Trainer da so tippitoppi sind. Also, was sagst du denn, Philipp?
Zu den Mavs jetzt?
Ja, welches dieser drei Teams kommt in die Playoffs? Machen es mehrere dieser drei Teams?
Nee, das glaube ich nicht. Wie gesagt, ich bin eigentlich auch tatsächlich, auch wenn es jetzt langweilig ist, eher bei den Mavs.
Habe ich schon gesagt.
Ja, ich weiß, weil ich einfach die Suns nicht in die Playoffs tippen will. Und wie gesagt, du hast gesagt, Ayton fehlt jetzt immer noch, 20 Spiele wird er noch fehlen und da wird es auch einfach passieren, dass er, ja.
Ihnen dann irgendwann fehlt.
Jetzt haben wir bisher den Osten wirklich sehr, sehr sträflich vernachlässigt und da gab es ja durchaus auch ein paar Überraschungen und die größte Überraschung vielleicht bisher, die Hornets, nicht das schlechteste Team, noch nicht alle Spiele verloren bisher. Sehen wir die Hornets in den Playoffs?
Nächstes Thema.
Nee, aber ich meine, Babus, ich finde schon
nein,
überraschend.
Nein, Philipp, nein. Wir sehen die Hornets nicht in den Playoffs.
Ja, aber ich glaube, dass sie nicht das schlechteste Team im Osten sind. Auch am Ende der Saison nicht sein werden.
Wer wird das schlechteste Team im Osten und damit auch der ganzen Liga sein?
Die Knicks.
Die Knicks? Mhm. Glaubst du?
Ich glaube, unter David Fisdale auf jeden Fall. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema jetzt Early Coaches Firing Gerüchte, weil ich einfach nicht glaube, dass er wirklich der richtige Mann ist für den Job in New York, der halt wäre, RJ Barrett zu entwickeln, ja, darum halt eben zu gucken, wer passt von den 80.000 Power Forwards und dem Rest des kleinen Rest des Kaders da dazu. Und du hast es vorhin eben auch schon angesprochen, ja, mit diesem Load-Management von RJ Barrett, wo du dich so ein bisschen über lustig gemacht hast, wo ich dir aber jetzt sage, wieso muss denn RJ Barrett, wenn sie mit 20 Punkten hinten liegen, 40 Minuten spielen und dann noch die Garbage-Time mitnehmen? Also das bringt doch auch eine Rookie nix, dann da in der Garbage-Time mit 20 hinten da irgendwie auf dem Court rumzugammeln.
Ja. So genau habe ich mich jetzt mit RJ Barrett und seiner seinem Load gar nicht befasst. Ich habe es nur so mitbekommen, dass er und ich
finde. Der Load ist für 1,7 ganz schön hoch. Dafür, dass man sagt, okay, du hast da den Top-Pick, also den Top-Pick der Knicks in dem Fall natürlich.
Ich glaube, er spielt 37 Minuten. Ich glaube, er ist damit gar nicht mal in den Top 10 der Leute, also mit den meisten Minuten.
Nee, aber die Frage ist, wann er halt, wie gesagt, Minuten sieht. Und dann sieht er halt teilweise über 40 Minuten in klaren Niederlagen, wo du dir halt denkst, was soll das? Und auch da wieder zu dem Thema, wieso die Knicks auch am Ende der Saison das schlechteste Team der Liga sein werden.
Weil sie schlecht gecoacht werden?
Ja, und weil dieser Coach weil es gut sein kann, dass dieser Coach halt nicht vor Ende der Saison gefeuert wird. Weil halt James Dolan einfach einen noch beschisseren Job macht und halt irgendwie sagt, so, ja, keine Ahnung, scheiß drauf. Wir holen uns ja dann super geile Free Agents nächstes Jahr.
Genau, weil wollen alle nach New York.
Ja, vor allem, weil es ja auch so viele gibt nächstes Jahr. Das ist ja gleich das Nächste. Ich glaube tatsächlich, dass wir die Knicks ganz unten sehen werden im Osten wieder mal.
Übrigens auch spannend, D'Angelo Russell vielleicht auch erst nach der Saison abgeben, könnte auch was sein, weil dann die ganzen Teams, gibt keine Free Agents auf dem Markt. Vielleicht kriegen sie da sogar mehr als jetzt mitten in der Saison.
Ich fand das auch einen guten Gedanken, weil man ja dann auch eine ganze Saison hatte, wo man halt D'Angelo Russell ins Schaufenster stellen konnte. Ja. Und ich meine, wenn er wirklich vielleicht dann auch zum Ende der Saison oder so nochmal ein paar Spiele hat, wo er abgeht nach dem All-Star-Break, wenn man ihn da nochmal in die Situation bringt, weiß ich nicht, ihm da genau Gameplans zurechtschneidet, wo er so viel mit dem Pick-and-Roll machen kann und da dann auch, und ich meine, er ist ja schon noch ein Typ, der Zahlen auflegen kann, ja, absolut, auch wenn er sicherlich Schwächen in seinem Spiel hat. Und ja, vielleicht stellt man sich da ins Schaufenster und vielleicht kann man dann ja die Knicks locken und D'Lo macht seine Revenge-Tour gegen die Nets von New York aus, das wäre doch was. Mal schauen, ob es so kommt.
Wir waren bei den schlechtesten Teams. Du sagst, die Knicks werden's und Überraschung, Hornets bisher klar, ja. Klar, Überraschung. Ja,
auch Überraschung. Nee, wie gesagt, Überraschung. Einfach nur, das Überraschende war eher die These, dass sie nicht das schlechteste Team der NBA sein werden am Ende der Saison. Das
wobei es schon auch missverständlich ausgedrückt. Die Cavs, also es war generell ja schwierig vor dieser Saison. Man muss ja sagen,
es gibt schon ein paar Bewerber,
Wizards,
ja, gerade im Osten.
Die Cavs, die Knicks und die Hornets, da war man sich ja überall nicht so sicher. So, wer ist jetzt wirklich das schlechteste Team? Was mich sehr überrascht ist, dass die Magic so schlecht gestartet sind. Und was richtet eigentlich Kyrie mit Franchises an? Also, da geht es ja jetzt schon wieder drunter und drüber. Sein eigener Coach Atkinson hat nach dem, glaube ich, dritten oder vierten Spiel gesagt, ja, unsere Offense war scheiße. Wir haben den Ball nicht bewegt und Kyrie nimmt in dem Spiel 30 Würfe oder so. Ja, ganz klar. Weiß man, wo diese Kritik hingeht? Kyrie sei schon anscheinend wieder nicht mehr zufrieden in dem Team. Also,
ich fand's ja
das
geil.
Ist ja der Wahnsinn. Und bei den Boston Celtics, hey, da läuft's. Geil, 5-1 gestartet, geile Teams geschlagen. Hammer. Also, das ist schon, und da sind gefühlt alle super happy, laufen mit so einem Grinsen auf dem
Man darf aber
Gesicht.
Jetzt auch natürlich nicht vergessen, dass die Celtics schon noch einen talentierteren Kader haben dieses Jahr als die Nets.
Deutlich. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich meine, die Nets sind ja. Ich meine, Kyrie mit D'Angelo Russell zu ersetzen, nee, andersrum, D'Angelo Russell mit Kyrie zu ersetzen, ist ja an sich erstmal ein Upgrade.
Ja, Logo.
Und die Nets sind Zehnter gerade eben. Gut, klar, die haben 7 Spiele gespielt, aber das gefällt mir nicht so. Und die Celtics, klar haben die einen talentierten Kader, aber die haben auch keine Big Men. Und die haben auch gegen Teams gespielt, die haben die Bucks schon geschlagen.
Ich glaube, das Hauptproblem bei den Nets ist halt, dass man halt wirklich gerade schon wieder deutlich zu viele Gerüchte hört, aller, okay, Kyrie ist halt ein absoluter Locker-Room-Cancer und da gab es ja auch dieses mit seinen Mood-Swings, also mit seinem, ne, dass er irgendwie, keine Ahnung, ja, nicht glücklich genug ist, wenn er zur Arbeit kommt, wie auch immer man das interpretieren will. Ja, das ist ein Problem und auch so, wie sich eben Atkinson geäußert hat, klingt es halt nach wirklich kurzer Zeit schon wieder so in Richtung, okay, alle sind schon wieder abgefuckt von Kyrie. Und das ist halt wirklich dann, wenn sich das jetzt bestätigt über die Saison, ist es ein Riesenproblem, weil dann bekommst du irgendwie KD zurück und aber alle sind abgefuckt von Kyrie. Und das ist, also es wäre der absolute Super-GAU für die Nets und absolut eine Story, auf die man auch gucken muss, wie sich das noch weiterentwickelt. Weil ja, das ist schon ein Problem. Und ja, bei den Celtics.
Haben die Raptors geschlagen, die Bucks geschlagen, gut, zweimal die Knicks und die Cavs, aber.
Ja, aber sie
und
gehören da ja auch absolut
Gordon
rein, finde ich.
Hayward, ey, sau geil.
Ja, ich hoffe wirklich, dass sich das auch eben bestätigt und er wirklich da dran bleibt und wirklich wieder zu dieser alten Form zurückfindet, weil er einfach ein super Typ ist. Und
super Typ.
Ja, ich sehe die Celtics da aber auch, wie gesagt, bis auf, dass sie halt so ein Donut-Team sind, sehe ich sie halt absolut da auch in der Spitzengruppe im Osten drin, die ja sehr offen ist.
Wie die ganze Liga. Ich meine, Gordon Hayward legt geile Zahlen auf. Der macht Score 20,3 Punkte pro Spiel, 7,5 Rebounds, 4,5 Assists. Schon stark. Lass uns doch noch ganz kurz ein bisschen über die Deutschen im Osten sprechen. Thema Überraschungen. Isaac Bonga startet bei den Washington Wizards und ist der Primary Defensive Player. Ich habe letztens, Moritz Wagner war im Podcast von, ich glaube, The Zone und Spox. Und er hat gesagt, jedes Mal, Isaac Bonga ist der, der den besten gegnerischen Offensivspieler nimmt und den sich sowas von an die Leine nimmt, sozusagen. Also, ist ein Starter, spielt seine, ich glaube, 20 Minuten pro Spiel, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Offensiv kam da jetzt noch nicht so viel, spielt auch erst auf dem Flügel, obwohl er eigentlich ja als Einser ja in der BBL aktiv war. Wie gefällt er? Hast du ihn bisher so verfolgt oder wie gefällt dir das?
Ja, ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, gerade weil du die offensiven Struggles angesprochen hast und das ja auch wirklich was ist. Ich glaube, ein gutes Offensivspiel braucht länger zu reifen als eine gute Defensive, ja, weil du da, also es ist nicht absolut einfach, ein Top-Verteidiger in der NBA zu sein, das möchte ich nicht so hinstellen, aber ich glaube, wenn du Bock hast und noch frisch auf den Beinen bist, wie Isaac Bonga eben, glaube ich, ist das schon eigentlich eine gute Möglichkeit, die halt auch einfach Sporen in der Liga zu verdienen, ja, um halt zu sagen, okay, weil ich meine, klar, das sehen Teams auch und sagen, okay, das ist ein Lockdown-Typ, wenn du dir, und ich meine, dann bist du ja wirklich schon bei, wenn du dir dann noch einen Dreier antrainierst, ja, und den oder den einigermaßen vernünftig trifft, dann bist du auf einmal in dieser 3-and-D-Ecke drin, wenn du offensiv dann noch mehr machst, wenn er dann vielleicht auch wieder mehr
Point Guard spielt. Court Vision hat er ja.
Ja, voll. Und wie gesagt, wenn er dann wieder mehr Einser spielt, mehr mit dem Ball kreieren kann und so, ist das absolut eine Entwicklung, die einen freuen muss, ja.
Wobei ich mir aber auch gut vorstellen kann, dass er in der NBA vielleicht zu wenig Handles hat,
ja,
als dass er jetzt dann doch vielleicht für die Zukunft weiter auf diesem Flügel, sag ich mal, Zweier-, Dreier-Position festgefahren ist. Aber, also ich konnte meinen Augen erstmal nicht trauen, dass der jetzt hier die ersten 8 Spiele gestartet ist. Mo Wagner auch mit ordentlichen Einsatzzeiten und der liefert offensiv zumindest auch richtig, richtig ab. Ich habe das Gefühl, der hat auch richtig Bock zum Beispiel auf Defense. Der renkt sich da rein, aber irgendwie kann er es nicht so. Habe ich manchmal so das Gefühl. Er lässt sich da, gut, vielleicht ist es vielleicht auch, also die ganzen Big-Man-Moves, vielleicht ist das schwierig, vielleicht braucht man da einfach eine gewisse Zeit, um da reinzukommen. Aber offensiv hat Mo es auf jeden Fall drauf.
Ja, ich glaube,
das zeigt es auch echt on a nightly basis.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch das, was man vielleicht bei ihm dann noch mehr dieses Ding hatte, dass er halt so ein Stretch-Big sein soll, sein wird. Und defensiv ist es halt auch schwierig, auch einfach mit diesem Körperlichen da klarzukommen und so. Sie sind beide einfach wirklich auch noch jung. Und ich glaube, wie gesagt, mit dieser Physis klarzukommen, das dauert doch einfach. Und ja, aber ich meine, wie gesagt, auch deshalb die perfekte Situation für sie halt bei den Wizards dieses Jahr. Ja, wir haben es angesprochen oder du hast es angesprochen, auch eher zum Bodensatz gehört der Liga. Dann irgendwo auch wieder auf einmal eine gute Möglichkeit in dem Washington, wo sonst halt nicht viel geht.
Und dann haben wir noch Daniel Theis, der jetzt die letzten beiden Spiele, glaube ich, gestartet ist. Enes Kanter verletzt und ja, er kriegt den Vorzug vor, wie heißt er?
Der Time Lord, meinst du?
Wie bitte?
Der Time Lord, meinst du?
Time Lord? Ist das sein?
Ja, ich vergesse immer seinen richtigen Namen.
Ich vergesse seinen richtigen Namen auch. Gibt's ja nicht.
Robert Dingens.
Ja, Robert Williams the Third.
Ja, genau. Ja, oder?
Ja, genau.
Wollte ich gerade sagen,
so,
ja.
Wieso The Time Lord?
Ich weiß es auch nicht so genau. Bucci hat es mir mal irgendwie so halb erzählt. Irgendwie,
ach so, ja klar. Celtics Mania.
Ja, irgend so ein Gag gab es auf jeden Fall. Ich finde den Namen einfach geil, ohne die Entstehungsgeschichte zu kennen.
Also das hat,
ja, müssen wir nochmal raussuchen und nochmal aufbereiten. Da laden wir Bucci nochmal ein für einen Sonderpodcast,
wo ja,
Celtics-Spitznamen erklärt werden.
Ja, in der letzten Nacht hier Daniel Theis, 9 Rebounds. Offensiv, klar, wird er jetzt nicht so sehr, sehr eingebunden bei den Celtics, aber 5 Blocks, schon stark.
Ja, die Celtics können wirklich alles an Rim Protection und guten Big Man Play gebrauchen, was sie kriegen können. Ja, aber ich glaube.
Und da, also.
Er ist jemand, der halt wirklich auch profitiert hat von diesem Big Man Aderlass, ja, in der Offseason, ja, weil ich meine, zu wem geht jetzt Brad Stevens? Er hat das ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, das ist ein tougher Typ, der da halt, ja, solide Minuten bringt.
Fanliebling auch.
Ja, voll. Und auch zu Recht, ja, weil ich meine, das ist jemand, der sich absolut reinhaut.
Ja, 5 Blocks, 5 Punkte und 9 Rebounds gegen die Cavs. Gut, klar, es waren die Cavs, aber trotzdem. Und dann haben wir noch Maxi Kleber, der jetzt durch Dwight Powells Rückkehr aufs Parkett wieder auf die Bank verbannt wurde, aber trotzdem seine Minuten sieht. Defensiv brauchen wir nicht drüber reden. Da ist er extrem wichtig. Aber er liefert auch offensiv. Also echt, hat schon einige 14, 15 Punkte Spiele jetzt gehabt in dieser Saison. Also
er passt unglaublich gut rein mit seinem Skillset, ja, einfach. Ja, gerade wie du schon gesagt hast, auch einen defensiven Wert, den man auch ein bisschen unterschätzt, glaube ich, hier in Deutschland, wenn man über ihn redet, weil er auch einfach das Pick and Roll so gut verteidigen kann.
Ja. So, und schnell ist auf den Beinen. So,
ja, das ist
so
Wahnsinn. Man denkt halt eben gar nicht bei ihm, weil man denkt, ja, ne, auch halt irgendwie so ein großer, softer Typ mit Wurf und so, hat man alles schon gesehen und so. Aber nee, defensiv wirklich einiges auf der Kette. Und ja, vielleicht bald in den Playoffs mit dem Mavs, gell? Laut Lewis zumindest.
Auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Dennis Schröder, bei dem ist so ein bisschen Hui oder Pfui. Wie, ja, das zieht sich, glaube ich, so durch seine ganze Karriere. Da müssen wir mal schauen, auch wie es da weitergeht, ob Chris Paul bleibt oder ob der geht, wohin der geht dann.
Ja, OKC, ganz schwierige Situation. Weil ich meine, auch Schröder ist ja eigentlich so, glaube ich, nicht wirklich in den Planungen von OKC so krass drin, dass du jetzt irgendwie sagst, okay, das ist jemand, den wir unbedingt behalten, auf den wir unbedingt setzen, sondern natürlich Shai Gilgeous-Alexander ist da natürlich am Drücker. Und
Schröder übrigens auch ein Kandidat für beispielsweise die Timberwolves oder so. Der wäre auch easier zu haben für die Timberwolves.
Aber es ist die Frage, ob er den riesen Mehrwert hat. Und es ist, glaube ich, auch allgemein die Frage, für welche Teams er noch diesen riesen Mehrwert hat. Ja, weil ich meine, klar, er ist immer noch ein Slasher, immer noch schnell und kann die gewisse Dinge von der Bank auch bringen und so. Aber das Problem ist halt, es gibt halt doch auch einige Typen, die das halt bringen. Und das ist halt schwierig, wenn du halt nicht dich da so von der Masse abhebst, ne?
Ich sage mal so, auf jeden Fall alle Deutschen hier mit ordentlich Minuten diese Saison. Für Mo Wagner und Isaac Bonga bei den Wizards mit auch der Narrenfreiheit, so viele Fehler, wie sie wollen, machen zu können. Also das gefällt mir schon sehr gut. Und
ja, so kann manchmal eine toxische Franchise-Situation gut sein für junge Spieler. Gell?
Auf Wahnsinn. Jeden Fall. Und mal schauen, ob bald der nächste Basketball-Jesus aus Deutschland irgendwie geboren wird. Mal sehen. Wo wir gerade beim Thema Jesus, verrückt, kommen wir zum Album von Kanye West, der Rap-God, wenn man zumindest
ihn fragt.
Ihn und auch meinen Mitbewohner, Hendrik Haupt, der hier auch schon mal Gast war im Buzzerbeat-Podcast, der so ein, sag ich mal, ein Multitalent ist, spielt selbst Basketball, interessiert sich sehr dafür, aber ist auch selbst DJ und interessiert sich unglaublich für Musik. Und der hat mir mal was mitgegeben, dadurch, dass wir ja Mitbewohner sind, nicht so schwer. Ich habe jetzt nämlich von ihm eine Plattenkritik vom Album, vom neuen Album von Kanye West, Jesus is King. Bist du bereit? Darf ich dir vorlesen?
Ja, ich meine, was ist das auch für eine coole Sache jetzt hier, die Kritik von Chaddy vorgetragen von Luis. Ich hoffe, du kannst es mit dem richtigen Swag und dem richtigen Pathos rüberbringen. Ich bin auch sehr gespannt, was er zu sagen hat. Ich habe nur gehört, dass er meinte 8 von 10 für das Album.
Ja, es ist nicht, normalerweise würde er sagen, bei Kanye Alben so 300 von 10 und das ist jetzt aber nur 8 von 10. Ist gut. Wenn ihr wollt, unsere Playlist diese Woche ist einfach, hört euch das Album an, dann wisst ihr, worüber ich jetzt im Auftrag von Hendrik Haupt, a.k.a. Chaddy, hier zu euch spreche.
Ich bin absolut gespannt auf die Kritik, ehrlich gesagt.
Okay, alles klar.
Ja, eigentlich müssen wir so was Gospel-mäßiges machen, oder so? Ich kann es gar nicht.
Ich auch nicht. Nee, wollt mich.
Let's go, Savior, oder so. Also, leg los, Luis.
Okay. Walt Disney, Steve Jobs, Nike, Kanye West. Ein Vergleich, den nur Mr. West selbst so in den Raum werfen kann und zwar mit verdutzten Gesichtern empfangen wird, aber irgendwann Leute dennoch sagen, ich verstehe, was er sagen will. Kanye West ist ein Genie. Zumindest musikalisch kann man das mittlerweile nicht mehr abstreiten. Alles andere lassen wir hier mal außen vor, um nicht in einer Diskussion zu enden. Aber geht das bei einem Künstler wie Kanye West überhaupt, der in seiner Musik damit glänzt, unglaublich offenherzig, emotional und ehrlich mit sich selbst ins Gericht zu gehen, der mit Konzepten besticht, die nicht nur aktuelle Geschehnisse um seine Person verarbeiten, sondern einen Einblick in seine Welt und seinen Wachstumsprozess erlauben, und der Musik sogar als Therapie versteht, um sich auszudrücken, sich selbst zu verstehen und uns alle auf eine Reise nimmt, die uns ihn dann verstehen lässt. Hört man die Diskografie Kanyes durch, dann spannt sich die musikalische Landschaft zu einer Geschichte, die mehr Biografie ist, als es ein Buch jemals sein könnte. Während Rapper wie Kendrick Lamar abstrakte Themen verarbeiten oder wie J. Cole ihren Werdegang in einem einzigen Album zusammenfassen, sind die Alben von Kanye West eine perfekte musikalische Momentaufnahme über einen Künstler mit dem polarisierenden Charakter und dem einflussreichsten medialen Leben der Welt. Und das Genie-Wahnsinnigste? Er sagt es uns nicht einmal. Kendrick gibt uns gesprochene Skits, J. Cole schreibt Konzeptalbum in die Presse und Kanye? Ja, Kanye schafft konzeptionelle Meisterwerke und lässt den Hörer damit komplett alleine. Während andere einem von einem Museum erzählen und uns die Eintrittskarte geben, lässt Kanye uns einfach die Kunst bestaunen und verliert kein Wort über die tiefere, konzeptionelle Ebene seiner Werke. Wer jetzt weiß, wie sehr ich, also Hendrik, Kendrick und Cole mag, der wird langsam verstehen, was ich für Kanye empfinde. So, und jetzt kommen wir zum Album. Das war jetzt nur so das Intro dafür, wie Hendrik wirklich sein Meister, sein Rap-God sieht. Doch dieses Mal ist vieles anders. Dieses Mal sagt uns Kanye, es ist ein Album über Gott. Dieses Mal wissen wir nicht, was er privat durchgemacht hat. Wir hören nur seit Monaten Gospel-Gottesdienste mit seiner Anwesenheit. Oder ist doch nichts anders? Von Jesus Walks auf dem ersten Album zu Jesus is Lord auf dem letzten. Wieder mal ein unzähliges Verschieben des Release und Änderungen bis nach dem Erscheinen der Songs bei allen Streaming-Anbietern. Vieles neu, vieles gleich. Also, was haben wir bekommen? Bringt uns Kanye West ein Kanye-Mess oder hören wir wie so oft ein Kanye-Best? 11 Tracks, knapp 27 Minuten und ein Saxophon-Solo. Das sind erstmal die Hard Facts. Als Gospel-Album angeteasert, fängt der kurze Langspieler auch direkt mit einem reinen Gospel-Chord-Track seines Sunday-Service-Teams an und bringt ordentlich Tempo für einen Album-Opener mit. Mehr als das ist es aber nicht. Sela, der zweite Song, vermischt dann die zu erwartenden Welten Hip-Hop und Gospel. Halleluja, was für ein Song. Energie, Madness, ein Klangfeuerwerk. Und mit Follow God setzt Kanye dann direkt einen drauf. Für mich und, also für Hendrik, aber auch für mich, wollte ich nur auch mal sagen, auch für mich, Luis, einer der besten Kanye-Songs, wenn ich alle nach dem, wie fand ich den Song nach dem ersten Mal hören, Rating betrachte. Simples, aber dadurch perfektes Sample-Chopping, ein neuer Flow und freche Drums. Weiter so, mein Lieber. Das macht Hunger auf mehr. Und diesen sollte K.W. direkt im nächsten Track stillen. Ab ins Chick-fil-A. Abgesehen von der musikalischen Exzellenz des Songs beweist Kanye wieder mal, der Mann ist ein 1A-Meme-Generator und versteht aufzufallen und im Kopf zu bleiben. Ob das auf einem Gospel-Gott-Album fehl am Platz ist? Darüber reden wir später nochmal. Die ersten vier Tracks sind eine wilde Achterbahnfahrt und lassen das Gospel zwar spüren, übernehmen aber nicht überhand. Dennoch stellt sich die Frage, was hat Kanye uns eigentlich bisher erzählt? Chick-fil-A und dass er doch cool mit Jesus, nicht Jesus ist? Dann kommen mit On God, Everything We Need und Water drei vergessliche Songs, die bis auf Water auch kaum einen wirklichen Hörgenuss darstellen. Everything We Need klingt wie ein recycelter Song aus Yee, On God wie eine schlechte Impro-Session aus Jesus und Water ist super funky und wavy, aber nicht wirklich ein Kanye-Track. Für mich aber dennoch einer der besten des Albums. Vielleicht genau, weil er so anders ist. God Is zeigt uns eine neue, singende Seite Kanyes, der nun voll in den Pastor-Modus schlüpft und das musikalisch aufheiternd, ehrlich und balsam für die Seligen inszeniert. Seine normalsterbliche Gesangseinlage gibt dem Ganzen sogar noch eine extra Portion Vertraulichkeit. Hands On ist ebenfalls ein Song. Hier spricht Kanye aber erstmals über die Geschichte hinter dem Album, wie er zu dem kam, was er jetzt da macht. Leider bleibt er dabei etwas blass. Dann erlöst uns Kanye endlich Use This Gospel. Ein Track, der alles hat, was Kanye perfekt macht. Perfekte Nutzung von Features mit The Clips, unerwartete Genialität mit dem Saxophon-Solo, ein traumhaft produzierter Beat und Inhalte. Fun Fact, der Beat erinnert an eine offenstehende Autotür, wenn der Motor läuft. Und jetzt ratet mal, wann Kanye, nach seinem Wortlaut, Jesus gefühlt und gesehen hat. Genau, bei seinem Autounfall kurz vor dem Release seines ersten Albums. Jesus is Lord ist leider viel zu kurz, aber macht unendlich Laune und wird von Sekunde zu Sekunde besser, bis er nach Sekunden endet. Und das war das Album. Kurz gesagt, ich fand's sehr gut. Für Normalsterbliche. Für Kanye West bleibt es leider etwas hinter den Möglichkeiten zurück. Es fehlt ein Konzept. Es fehlt die Genialität. Es fehlt der Mastermind-Wow-Moment. Es klingt einfach nur sehr gut. Kanye rappt über und inszeniert seinen Glauben. Das war's. Keine zweite Ebene. Keine Insights. Keine Message. Keine Evolution der Figur Kanye West. Das Konzept, was hier eher als Motto verstanden werden sollte, bleibt über die gesamte Kürze des Albums sehr oberflächlich. Es ist durchgehend das, was du in der exakt ersten Sekunde denkst, wenn jemand sagt, ich mache ein Album über meinen Glauben zu Gott. Interessant weitergedacht wurde leider nicht. Aber vielleicht ist das einfach das nächste Kapitel in der Narrative Kanye West. Ein Mann, der endlich den inneren Frieden gefunden hat, der Zeit mit seiner Familie verbringt, der eigentlich schon gar nicht mehr Mensch war, sondern Ikone, Megastar, ja sogar Gott. Und uns musikalisch immer mitgenommen hat. In der Position von Kanye West gewesen zu sein, ist etwas, das sich kein anderer Mensch vorstellen kann. Larger than life ist zu klein gedacht. Und dennoch konnte dieser Mensch glücklich werden. Laut ihm wegen Gott und seinem Glauben. Vielleicht wollte er dieses Album einfach als Dankeschön dalassen. Und das sei ihm gegönnt. Ich hätte einen Text schreiben können mit Konzept, durchdacht in jeder Zeile, der bei jedem Mal Lesen mehr verrät und immer spannend bleibt. Aber ich habe diesen Text ohne gegenzulesen runtergeschrieben und einfach das, was mir auf dem Herzen liegt, genauso gesagt. Dann habe ich Luis versprochen, ich schicke es ihm und dann noch diesen Absatz dazu gepackt, statt pünktlich zu releasen. Und er ist vielleicht nicht perfekt, aber klingt ganz gut. Kommt euch da was bekannt vor? Ich fühle da irgendwem was nach. PS, das Textdokument heißt Kanye is King.
Soll ich dir was sagen? Ich habe das Album nicht gehört, ehrlich gesagt. Ich hab's, weil, soll ich dir auch sagen, warum? Weil mir ist es auf den Keks gegangen mit dieser Verschieberei und so. Und Kanye, ich sag dir, wie es ist. Ich weiß nicht, bei mir hat er irgendwie, ich liebe ihn auch von früher absolut, aber irgendwie, es ist, keine Ahnung. Und wie gesagt, man hat ja auch rausgehört, gerade es fehlt so ein bisschen dieser, okay, deshalb muss ich das jetzt hören. Klar, man hört es vielleicht, weil es ein Kanye-Album ist, aber es fehlt so dieses, weißt du, was ich meine?
Ja.
Einfach ein bisschen die Relevanz vielleicht von ihm.
Ich habe mir das komplette Album angehört.
Ihr habt doch eine richtige Messe zelebriert.
Wir haben eine richtige Messe zelebriert. Und ich muss sagen, die ersten. Ja, ich wurde so ein bisschen mitgeschleppt, aber dann ging's los, ey. Dann bin ich auch. Halleluja, ey. Dann war ich sowas von dabei. Ja, aber ich finde die ersten vier Songs, wie Henrik auch geschrieben hat, fanden wir beide extrem gut. Dann hat es so ein bisschen nachgelassen. Und ehrlich gesagt habe ich die anderen Songs dann auch nicht mehr häufig gehört. Also die habe ich, glaube ich, ein, zwei Mal gehört. Aber danach dann nur noch die ersten vier Songs. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Aber der Rest, ja, und um die. Ich glaube, man sollte nicht so richtig. Also eigentlich muss man schon über die Person Kanye, also einfach reden, so was er von sich gibt, wie abgedroschen und oder was heißt abgedroschen, aber wie weit er sich manchmal auch irgendwie gefühlt so von Normalsterblichen entfernt hat. Wenn man ein Riesenfan ist, voll cool und seine Musik schätze ich immer noch. Aber ja, über den Menschen Kanye kann man streiten.
Die früheren Sachen verlieren ja auch nicht den Wert, das ist ja gar nicht der Punkt. So, aber es ist halt einfach ein bisschen dieses, ja, irgendwie, keine Ahnung, mir fehlt einfach auch die Bindung zu ihm. So.
Ja.
Das ist, glaube ich, was aber viele als Problem haben. Ja, wer das Album noch nicht gehört hat, kann sich jetzt nochmal anhand von Chaddys Anleitung nochmal durchskippen oder so.
Ich hoffe, ich habe es richtig vorgetragen für ihn.
Ja, und wie gesagt, auch alle Hörbuchverläge und so. Luis ist, glaube ich, hat, glaube ich, Zeit oder hat Kapazitäten für Angebote. Meldet euch. Danke, dass du da warst, Luis.
Ja.
Es hat mir eine Riesenfreude bereitet.
Danke, dass du da warst, Philipp.
Ja. Auch gerne.
Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, Philipp.
Mir auch. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Abend oder wann auch immer ihr es hört. Ciao, pfiat euch und Servus.
Ciao, ciao.
Thank you. And have fun with it. Aha, ha, ha, ha.
Buzzer Beat. Hip-Hop und Basketball.